Wo ich schon mal da bin, der Podcast von und mit Juderm & Friends. Heute geht es wirklich ans Eingemachte. Wann ist Stress echter Stress? Was tut moderne Werbung gegen Stigmatisierung? Tut sie es überhaupt? Und was macht einer nach 50 Jahren passionierter Forschungs-, Lehr- und Arzttätigkeit, wenn er plötzlich in Rente geht? Angeln? Wir finden es mit unserem heutigen Gast heraus. Ich bin Christine von Juderm. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen, liebe Dorit. Vielen Dank, dass du heute wieder als Co-Moderatorin dabei bist. Und wir beide haben heute einen ganz, ganz tollen Gesprächspartner mit an Bord. Auch mal ein ganz neues Thema, haben wir lange oder gar nicht drüber gesprochen bisher. Ein sehr renommierter Kollege in seinem Fach. Ganz Anfang des Jahres, habe ich gelernt, ist er tatsächlich in Pension gegangen. Aber wie wir sie alle kennen, ist es immer so mit den Pensionären, die haben danach mehr zu tun als vorher. Und so werden wir gleich rausfinden, ob es bei unserem heutigen Gast auch so ist. Und zwar begrüße ich jetzt ganz, ganz herzlich Herrn Professor Dr. Uwe Gieler. Hallo, lieber Uwe, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Hallo, Uwe. Es ist eine Freude, hier mal zu sein.
Also uns freut uns das auch, vor allem, wie gesagt, weil die Thematik auch ein bisschen neu ist jetzt für unser Podcast-Thema und da dementsprechend umso spannender. Du bist nämlich nicht nur Facharzt für Dermatologie und Venerologie, das ist ja unser Standard, also quasi das Mindestprofil, sondern du bist vor allem, ich möchte es schon sagen, eine Koryphäe im Bereich psychosomatische Medizin. Kannst du gleich nochmal was dazu sagen? Das ist ein eigener Facharzt oder zumindest aber eine Zusatzbezeichnung. Also für psychosomatische Medizin und Psychotherapie mit dem Zusatz aber auch noch Allergologie und Umweltmedizin. Genau. Vielleicht magst du dazu mal kurz was sagen. Wie kam es zu dieser Ausrichtung und wie muss man es genau beschreiben?
Ja, zunächst mal ist es klar, also ich bin erstmal Hautarzt und das ist für mich auch so ein Fundament immer gewesen, weil ich auch mit der Hautarztweiterbildung zunächst mal angefangen habe, so wie das ja hier auch viele junge Dermatologinnen machen. Ich habe mich aber schon immer für Psyche interessiert und das kann ich auch gerne noch mal ein bisschen ausführen, aber Psyche hat mich immer interessiert. Und so kam es, dass ich dann im Laufe der Zeit dann gesehen habe, ne, dass ich da schon auch eine fundierte Ausbildung haben möchte. Habe dann zunächst, gibt in Deutschland eigentlich drei Wege zur Psychosomatik. Das eine ist die psychosomatische Grundversorgung, die Allgemeinärztinnen und Gynäkologinnen so pflichtmäßig machen müssen. Die Dermatologie bisher nicht, aber es ist geplant. Dann die zweite Stufe ist der sogenannte Zusatztitel Psychotherapie, den ich auch zunächst gemacht hatte. Das heißt also, damit darf man dann auch selber Psychotherapie durchführen und auch abrechnen. Und die nächste Stufe, und das hat mich dann auch begeistert, ist eben tatsächlich einen Facharzt zu machen. Wir haben in Deutschland, sind wir das einzige Land in der Welt, was einen Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie hat. In Österreich und Litauen noch ein bisschen, aber wir sind in Deutschland eigentlich das einzige Land, was diesen Facharzt hat. Ist auch tatsächlich eine 5-jährige Weiterbildung. Aber wie gesagt, interessant, glaube ich, für den Bereich psychische Bereiche, Kommunikation, Empathie als Patientverhältnis. Das sind so wichtige Themen im Bereich der Psychodermatologie, die vielleicht interessieren sollten. Und da ist so ein bisschen die Entscheidung, mache ich psychosomatische Grundversorgung. Das ist einigermaßen schnell zu erreichen mit so etwa 80 Stunden Ausbildung. Und dann eben den Zusatztitel Psychotherapie, mit dem ich dann auch tatsächlich kassenärztlich Psychotherapie abrechnen darf.
Jetzt hast du ja, wie man ja auch an deiner Vita sehen kann, dein ganzes Berufsleben im Prinzip diesem Thema mehr oder weniger gewidmet. Und wenn man jetzt sieht, da gehören Arbeitskreise dazu, Publikationen, du hast an der Uni gelehrt, Abteilungen geleitet. Das ist ja schon ein bedeutender Teil, den dieses Fach auch in der Dermatologie einnimmt. Also wann ist dir diese Bedeutung klar geworden?
Ja, also für mich war sie, glaube ich, immer klar, weil ich so wie halt irgendwie Kinder, die denken, das will ich mir irgendwie mal machen. Also anekdotisch kann ich mal kurz damit anfangen. Ich sage an meiner Oma, weil meine Oma hat mir irgendwann mal, also nicht irgendwann, sondern konkret nach dem Tod ihres Mannes, also meines Großvaters, gesagt, dass sie den ersten Todestag nicht überleben wird. Und das hat sie tatsächlich einen Tag vorher geschafft. Und das hat mich, damals war ich im ersten Semester meines Medizinstudiums, und das hat mich sehr beeindruckt und sehr mitgenommen, und wo ich mir immer überlegt habe, wie kann sowas zustande kommen? Und das hat dazu geführt, dass ich dann während meiner nachher Weiterbildung eigentlich immer mir die Patientengeschichten etwas genauer, glaube ich, angehört habe. Also mich hat immer interessiert, wieso ist diese Erkrankung zustande gekommen und weshalb? Ja, wenn es ein Mückenstich war oder ein Fußpilz, dann war das immer relativ klar. Aber ne, warum fängt eine Psoriasis an, und warum gibt es jetzt plötzlich einen Schub einer Neudermitis, oder warum hat man nach einem Live-Event eine Urtikaria? Also das sind immer Dinge, die mich so ein bisschen mehr interessiert haben. Und das hat dann eben dazu geführt, dass ich mich auf beiden Gebieten ein bisschen eingenistet habe. Und tatsächlich kann ich heute sagen, also ich bin fast 50 Jahre ärztlich tätig, die Hälfte meiner ärztlichen Lebenszeit in der Hautkliniken verbracht habe und dann die andere Hälfte in psychosomatischen Kliniken. Und in der Tat ist es mir auch nicht so richtig gelungen, mal irgendwo also Leiter einer Klinik zu sein, außer den letzten 5 Jahren in der Psychosomatik. Aber da ich auch in beiden Fächern habilitiert bin sogar, durfte ich dann auch mal kommissarisch die psychosomatische Klinik einer Universität in Gießen leiten und auch die Hautklinik 5 Jahre leiten. Also insofern, selbst das hat mich dann dazu geführt, dass ich irgendwie immer beide Seiten sehen konnte. Und ich erzähle eigentlich immer, ich mache immer eigentlich aus meiner Sicht immer das Gleiche. Ja, egal, ob ich in der Dermatologie oder in der Psychosomatik bin, weil in der Psychosomatik habe ich mich dann auch überwiegend mit Hautpatienten beschäftigt. Und so, dass das eigentlich immer so ein Weg war, der mich tatsächlich bis zum heutigen Tag begeistert und heute im Zeichen auch molekularer Forschung und Hirnforschung beispielsweise und der Psychoimmunologie ist das immer noch etwas, was also zunehmend eigentlich auch eine Bedeutung erlangt, zum Glück, und aber auch eben immer zunehmend auch gesehen wird oder gewürdigt wird. Das war bei mir am Anfang ganz sicher nicht so.
Bevor wir da jetzt noch auf die weiteren Wege und Aktivitäten und Highlights deiner Karriere ein bisschen eingehen, wollen wir immer ganz gerne unseren Gesprächspartner auch noch mal neben den beruflichen Themen auch noch mal privat ein kleines bisschen näher kennenlernen und den Hörern auch vorstellen. Dafür haben wir so ein kleines Format, das nennt sich Wordwrap. Und das funktioniert so, dass ich dir jetzt immer zwei Begriffe zuwerfe, die sich genau gegenüberstehen, und du musst dich ganz schnell für eins davon entscheiden. Und wenn wir das fertig haben, dann wissen wir quasi alles über dich. Also so ist zumindest der Wunsch. Also, es dauert gar nicht lange. Ich lege
Immer
einfach mal
los.
die, ich leg direkt mal los. Berge oder Meer?
Mehr.
Winter oder Sommer?
Sommer.
Hund oder Katze?
Hund.
Currywurst oder Schokosoufflé?
Schokosouffle.
Pilates oder Fußball?
Beides nicht. Pilates eher.
Theater oder Netflix?
Ein Theater.
Thriller oder Sachbuch?
Sachbuch.
Und jetzt kommt die Frage, die dann auch wieder zu deinem Berufsleben überleitet, nämlich, und die ist dreigeteilt: Forschung, Hörsaal oder Sprechmedizin?
Oh, alles drei. Ein Drittel alles.
Ach, verflixt dich. Ich hatte gehofft, du sagst jetzt
Aber
die
das muss ich entscheiden,
Sprechmedizin.
ne?
Nee, da kann ich mich nicht entscheiden, weil in der Universität ist es ja so, dass wir eben klinikleere Forschung haben, was ja ziemlich kompliziert ist, aber würde mich so als klinischen Forscher bezeichnen, ja.
Wenn man das so als Hintergrund betrachtet, was würdest du sagen, wie viel Anteil hatte die wirklich klassische Derma inklusive vielleicht auch kleiner chirurgischer Themen dann wirklich noch in deinem Klinikalltag?
Ja, das hatte eine ganz große Bedeutung. Also ich bin sehr, ziemlich schnell in die Ambulanz verfrachtet worden durch auch schon damals Personalmangel, und habe dadurch also viele Jahre Ambulanz gemacht. Kann ich auch nur jedem Dermatologin, Dermatologen raten, weil man einfach unheimlich viel sieht, unheimlich viel Erkenntnisse gewinnt. Also damals kam gerade AIDS auf. Ja, ich habe dann im Mund die Kaposi-Sarkome gesehen und so. Also das sind Dinge, die einen doch sehr prägen. Und natürlich hat es auch dazu geführt, dass man dann dadurch auch klinisch immer wieder hinguckt, und auch durch absoluten Zufall. Wir hatten in meiner Klinik in Marburg, war ich damals, 4 Operateure, und die sind alle nacheinander ausgefallen, und so stand ich dann 5 Jahre auch im OP. und habe Dermatochirurgie gemacht. Und das ist übrigens etwas, das würde ich gern weitergeben, weil ich habe morgens dann im OP gestanden und musste halt gucken, dass nicht irgendeine Arterie hochspritzt und dann Komplikationen macht. Und da muss man sich halt doch ein bisschen konzentrieren. Und nachmittags habe ich dann aber auch Psychodermatologie gemacht und hatte vielleicht eine Urtikaria-Patientin, die Borderline-Persönlichkeitsstörungen hatte. Und die ist natürlich eine völlig andere Arbeit, aber die Konzentration, die Anspannung, die man hat und auf die man sich konzentrieren muss, die waren immer klar, waren absolut gleich. Und das habe ich nicht lang durchgehalten, weil das kriegt man im Gehirn nicht so ganz klar. Deswegen war ich dann froh, als ich die Chirurgie wieder abgeben konnte. Aber das war schon sehr beeindruckend, dass eigentlich beides einen hohen Anspruch hat, ja.
Und auch in Kombination tatsächlich immer stattfindet.
Absolut. Ja. Mich würde mal wahnsinnig interessieren, Uwe, mit deiner langen beruflichen Erfahrung, auch im Bereich der Psychosomatik jetzt oder primär darauf bezogen, hast du da Veränderungen feststellen können? Gab es da, weiß ich nicht, in deinen, was hast du vorhin gesagt, 40, 50 Jahren Entwicklungen, die schon bemerkenswert waren? Oder also hat sich das gesellschaftlich irgendwie verändert, psychosomatische Erkrankungen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich komme aus einer Zeit, ich habe 1981 Dermatologie gemacht, also mit der Weiterbildung. Und damals war die Psyche mehr oder weniger verpönt. Also es ging um Histologie, es ging eben beginnende Chirurgie. Damals war die Dermatochirurgie noch gar nicht en vogue, so wie heute. Und von daher war es erstmal sehr klar und ich hatte auch immer den Eindruck, also ich sammle da irgendwelche seltenen Briefmarken, die sowieso kein Mensch interessiert. Aber was relativ schnell sich entwickelt hat, also sowohl in der Dermatologie, aber auch in der gesamten Medizin, war natürlich dann die Lebensqualität. Also und da muss man sagen, das haben jetzt nicht unbedingt die Ärztinnen und Ärzte entdeckt, sondern primär eigentlich die Pharmaindustrie, die also plötzlich gemerkt hat, also wenn sie ein gutes Marketing machen wollen, dann brauchen sie die Menschen, die sie behalten. Und dadurch ist die Lebensqualität aufgekommen und ich hatte, sagen wir mal, das Glück, dass ich mit meinem Team, was eben aus zwei Psychologinnen bestand, auch schon Fragebögen entwickelt hatte, so was in Richtung Lebensqualität ging und plötzlich war das Thema da. Und dann gab es einen Vortrag nach dem anderen und so hat sich das eigentlich im Prinzip entwickelt. Und heute sind wir natürlich viel weiter und das gilt natürlich auch insgesamt. Also wie gesagt, der Facharzt, über den wir schon gesprochen haben, den gibt es auch erst seit 1992 in Deutschland. Das heißt also, der hat sich dann auch erst entwickelt. Und heute ist es ja für jeden auch schwierig. Also wo schicke ich einen Menschen, wo ich denke, da ist Psychotherapie wichtig, schicke ich den zum psychologischen Psychotherapeutinnen oder schicke ich den zum Psychiater, der Psychotherapie macht oder zu eben einem Allgemeinärztin, die auch den Zusatztitel Psychotherapie hat oder schicke ich den zu dem Fachärztin für psychosomatische Medizin. Und daran sieht man schon, dass das natürlich sich dramatisch entwickelt hat. Und natürlich so wie in der Dermatologie auch, wo wir heute in den letzten 15, 20 Jahren auch therapeutische Revolutionen haben. Also ich halte die normal jetzige Entwicklung mit den Biologika und JAK-Inhibitoren und Small Molecules für mindestens genauso revolutionär wie die Einführung von Cortison. Aber so ähnlich muss man sich das auch in der Psychosomatik vorstellen. Die haben ja nicht geschlafen jetzt die letzten 25 Jahre, sondern haben natürlich auch verschiedenste Therapien entwickelt. Also wir haben früher die ersten Fragebögen, die wir gemacht haben, die hatten 50, 60, 80 Items, also 80 Einzelfragen heißt das. Und heute erfassen wir eine Depression mit zwei Fragen, und weil die sind immer noch valide. Also das hat sich schon sehr dramatisch entwickelt. Und ich habe ja schon ein paar Stichworte genannt. Also wir haben heute die Hirnforschung, die uns sehr viel gezeigt hat. Also zum Beispiel, was macht Juckreiz im Gehirn plötzlich? Ja, und wo kommt es eigentlich hin? Wenn es Emotionen gibt, wie kommen die denn in die Haut? Und was machen die da in der Haut? Und gehen die auf die Keratinozyten oder auf die Lymphozyten oder wie? Nervenbotenstoffe müssen wir da thematisieren. Und dann auch die Epigenetik. Ja, die natürlich auch gezeigt hat, ne, dass also selbst wenn ich eine genetische Determination habe, dann müssen ja die Gene erstmal angeschaltet werden. Und wie kommt es zustande, dass Gene angeschaltet werden? Das wissen wir sehr viel, zum Beispiel von den posttraumatischen Belastungsstörungen, Also den Menschen, die massive Traumata erlebt haben, in welcher Hinsicht auch immer. Also, und das ist auch eine deutliche Entwicklung. Und dann kommen noch die Bindungsforscher dazu oder die sogenannten Baby Watchers, also die uns sagen, wie früh die Entwicklung eigentlich schon sich determiniert in menschlichen Psyche und Persönlichkeitsentwicklung. Also das sind alles Faktoren, die natürlich so zusammenkommen. Insofern ist es auch relativ komplex, aber heute weiß man eigentlich eine Menge. Und also früher war ich in der Lage, irgendwie alle Literatur eines Jahres locker zu überschauen. Und heute habe ich das große Problem, dass ich selbst in einer Woche nicht mitbekomme, was alles nur in meinem kleinen Feld, ich meine, es bleibt ja immer noch ein relativ kleines Feld, übrig geblieben ist, ja.
Was ich aber echt spannend finde, aber im Zusammenhang, entschuldige Dorit, dieses Sprichwort, die Haut ist der Spiegel der Seele, das ist ja schon uralt. Also die Erkenntnis, dass da definitiv Zusammenhänge bestehen, die ist überhaupt gar nicht neu. Hat sich wahrscheinlich nur entwickelt, oder?
Nein, die ist überhaupt nicht neu. Also ich meine, da können wir auch nochmal zurückgehen auf die Volksweisheiten. Ne? Es gibt ja unheimlich viele Volksweisheiten, die eben diesen Zusammenhang von Haut und Psyche untermauern. Ne? Also es ist zum Haare ausreißen, es geht mir unter die Haut, ja, mir juckt das Fell und so weiter. Also das sind ja alles Dinge, die kommen ja im Prinzip schon aus der Entwicklung, kann man sagen, des Altertums. Also es gibt erste Berichte aus ägyptischen Hieroglyphen, also wo ein Psoriasis-Mensch dann der Sohn eines Kalifen von einem Heiler behandelt wird und es geht um den Vater-Sohn-Konflikt und so und den erkennt er da auch. Also das heißt, das hat schon einfach eine riesenlange Entwicklung und selbst die psychischen Aspekte, die für uns in der Psychodermatologie große Bedeutung haben, also ich nenne mal die körperdysmorphe Störung, die ist schon bei Homer beschrieben, der sogenannte Thersites-Komplex. Also Thersites war der hässlichste Krieger im Heer von Homer und da ist das schon aufgenommen worden. Also es gibt da ganz viele Aspekte, die schon da sind. Hautspiegel der Seele ist ein bisschen problematisch. Also ich kann mich gut erinnern, ich habe mal in Stuttgart, weiß ich noch genau, einen Vortrag gehalten, da waren relativ viele Theologen. Und die haben mir dann gesagt, also das ist ja ein völliger Quatsch, dieser Ausdruck Hautspiegel der Seele, weil ich habe ja überhaupt nicht von Seele geredet, ich hätte die ganze Zeit von Psyche geredet. Und dem musste ich natürlich zustimmen, weil ne, das ist Hautspiegel der Psyche, müsste es eigentlich heißen. Das hat auch wieder ein bisschen Wurzeln, also weil im griechischen Wortschatz gibt es keinen Unterschied zwischen Psyche und Seele. Und da wir ja sozusagen von den Griechen viel gelernt haben, also kam dieser Ausdruck tatsächlich Hautspiegel der Seele zustande. Aber er müsste richtiger lauten Hautspiegel der Psyche.
Und ich würde ganz gerne nochmal, Uwe,
frag ruhig weiter. Ich wollte gerade der Sache Ausdruck bringen, dass ich unfassbar beeindruckt bin, was du was die Wurzeln, die Herkunft, die Geschichte bis zu den Griechen angeht, dass du da so tief drin steckst, das beeindruckt mich gerade einfach sehr.
Ja, würde man wahrscheinlich auch Stunden drüber erzählen. Ne?
Genau, ja, genau. Aber sag du bitte, David.
Und trotzdem würde ich ganz gerne nochmal aus ärztlicher Sicht darauf zurückkommen wollen, Uwe. Wenn man weiß, die Psychoderma hat sich so entwickelt oder weiterentwickelt und man weiß heute so viel mehr darüber als früher, hat es nicht dann auch einen anderen Stellenwert in der Ausbildung von uns Ärzten, auch generell im dermatologischen Bereich? Also bist du zum Beispiel der Meinung, ich glaube, vorher hattest du es angedeutet, es soll verpflichtend werden, psychosomatische Grundausbildung. Hat das einen Stellenwert, muss das sozusagen jeder Arzt machen, weil das einfach dazugehört, so nach dem Motto? Wie ist da deine Meinung dazu?
Also formal zunächst mal ist es keine Verpflichtung, ja. Und außerdem, was im Studium der Humanmedizin gelehrt wird, ich meine, da ist ja Medizinpsychologie und die psychosomatische Grundkurse sind ja da auch. Und da hat man ja, wenn man Glück hat, auch Schauspielpatientinnen, mit denen man umgehen lernen muss. Also da wird man so ein bisschen die Grundlagen der Kommunikation auch lernen. Aber in der Facharztinnenweiterbildung ist das natürlich überhaupt kein Thema. Und es gibt zwar eine kleine Beschreibung, dass einige psychische Fälle sozusagen bekannt sein müssen. Aber das ist im Prinzip eine Kann-Regelung und regelt das nicht. Ja, deswegen also sind natürlich Leute wie ich aktiv gewesen und haben eben versucht auch zu sagen, okay, dieser Aspekt Psychosomatik, der ja viel mit Arzt-Patientinnen Beziehung zu tun hat, der mit Adherence zu tun hat, ne, der mit in jeder Leitlinie Lebensqualität zu tun hat, müsste eigentlich ein bisschen größeren Stellenwert bekommen. Das ist auch nach wie vor eigentlich ein Wunsch, kann man sagen. Nun unterstützt sowohl die DDG als auch der BVDD, unterstützt durchaus, ich sag mal unser, weil ich bin nicht ganz allein in der Welt, psychosomatische Grundversorgung. Das hat aber ist an der Bundesärztekammer gescheitert, weil die das dann gerne für alle Fächer, also auch für die Augenheilkunde, Urologie und so weiter, machen wollen tatsächlich auch. Aber da gibt es natürlich berufspolitische Auseinandersetzungen, die noch nicht endgültig sind. Also von der Dermatologie steht das an und ich kann eigentlich oder ich empfehle eigentlich auch jedem jungen Dermatologinnen und Dermatologen, dass die da so ein bisschen hingucken und vielleicht eben mal ein bisschen über den Tellerrand gucken. Und weil, das ist immer mein Argument, nicht nur die Inhalte, also da, wo es mal schwierig wird, ne, ich habe ja, wir alle von uns haben immer mal schwierige Patientinnen. Wie mache ich das dann? Was habe ich für einen Umgang? Und das gilt ja auch für alle Bereiche, vom wie bringe ich die schlechte Nachricht eines Melanoms rüber, bis hin, ich muss jetzt eine lebensverändernde Maßnahme ergreifen bei einer Mastozytose und so. Und das ist wichtig, dass ich das vermittle. Also wo die Kommunikation eine große Rolle spielt, bis hin dann aber auch zu eben, wie gesagt, dass die Adherenz verbessert wird, dass wir auch wissen, dass die Menschen, denen wir das vermitteln, was wir evidenzbasiert wissen, dass sie das auch tatsächlich umsetzen. Und deswegen machen wir heute auch immer wieder mal so Communication Skills, Workshops und eben auch speziell mit Fällen aus der Dermatologie. Also so, dass man eben auch so ein bisschen gucken kann. Und da kann ich nur raten, also mal hinzuschauen. Und es gibt auch eine europäische Gruppe, da kann man sogar ein Psychodermatologie-Diplom machen. Also es gibt schon Möglichkeiten. Und wenn, ich meine, wir haben alle viel zu tun, das weiß ich, und das ist schwierig. Und der zweite Grund, den ich noch nicht genannt habe, ist halt auch, dass die eigene Lebensqualität nicht unwichtig ist. Wir wissen, wie viel Burnouts bei Ärztinnen gibt heutzutage nach 15, 20, 25 Jahren Beruf. Also nicht in den ersten 2 Jahren in der Regel. Und das heißt also, auch da ist halt die berühmte Life Balance wichtig und da ist es auch nicht schlecht, im Grunde genommen so psychologische Erkenntnisse zu haben, damit ich mich da auch immer mal ganz bewusst aus einer Konfliktsituation herausziehen kann und damit auch meine Lebensqualität verbessern.
Sag mal, da ist mir direkt so eine Frage in den Kopf geschossen, als du gesagt hast, Adherenz. Wir wissen ja von Menschen oder von Patienten auch, die wollen handfeste Diagnosen hören, die wollen dazu eine greifbare Therapie, irgendeine Art Behandlung, mit der sie nach Hause gehen, schluckt die 5 Pillen, nimmt die Creme und dann ist wieder gut. Wenn man dem Patienten gegenüber das Thema Psychosomatik anspricht und er plötzlich sich ja auf was ganz anderes einstellen muss, als er vielleicht erwartet hat, wie ist da die Akzeptanz und das Verständnis von Patienten?
Also das ist nicht immer einfach. Nur meine persönliche Erfahrung, also ich sage jetzt natürlich ein bisschen mit dem Ausbildungs-Background, ist eigentlich dass das überhaupt nicht schwierig ist. Also dass ich das vermitteln kann und meine persönliche Erfahrung ist auch eher die, ich meine, natürlich habe ich Patienten, die sagen, also hören Sie mir doch mit Psyche auf, was hat das bei mir mit Psyche zu tun? Die habe ich auch. Aber in der Regel ist es gar nicht schwierig, weil die Patienten reden von Stress. Ja, ich finde immer, unsere Kolleginnen und Kollegen haben eher ein Problem, weil sie das nicht ansprechen wollen oder eben Angst haben, wenn ich da irgendwas sage oder wenn ich mal eine offene Frage stelle, dann sprengt mir das gleich die ganze Sprechstunde. Und da ist auch ein Zeitproblem immer ein Thema natürlich. Aber das ist, glaube ich, also aus meiner Sicht das Hauptproblem dabei. Und wir haben Fakten dazu, ne? Also das heißt, wenn die Menschen bei uns aus der Sprechstundentür rausgehen, haben die 50% von dem vergessen, was wir gesagt haben. Das ist nachgewiesen. Und das heißt, wir müssen tunlichst etwas tun. Und wir haben ja nun mal fast immer chronische Erkrankungen vor uns, die eben langfristig auch behandelt werden müssen. Wir haben inzwischen, Gott sei Dank, ein ziemliches Therapiespektrum vor uns, was wir einsetzen und umsetzen möchten. Das heißt also, da ist dann dieser Begriff Shared Decision Making. Das heißt, ich muss ja mit der Patientin, mit dem Patienten zusammenkommen und schauen, welche Krankheitserfahrung, welches, also wir nennen das ja Coping-Stile, hat jemand und was bringen die mit, ne? Und wenn natürlich die Großmutter gesagt hat, die Akne liegt daran, dass du Schokolade gegessen hast, ja, da muss ich drüber reden und da muss ich halt auch klar machen, aber die Großmutter sitzt dann vielleicht alle 2 Tage, holt die Akne-Patientin von der Schule ab, ja, und indoktriniert die weiter und ich habe eine halbe Stunde oder vielleicht nur 5 Minuten gehabt in der Sprechstunde, um das hinterfragen. Also das sind nur so kleine Beispiele, wo man, glaube ich, sehr schnell merkt, dass einfach diese Arzt-Patient-Kommunikation enorme Bedeutung hat und tatsächlich natürlich auch wichtig ist, eben um eine entsprechende Compliance herzustellen. Und wir haben heute, wir sind im Zeitalter des Shared Decision Making und gerade wenn ich viele verschiedene Therapieoptionen habe, also sei es jetzt, was ich, UV-Therapie und Cortison, Methotrexat oder ein Biologikum oder ein Small Molecule und so weiter. Und ich muss auswählen, ja. Und ich muss ja auch eine Entscheidung treffen nach meinen Kenntnissen, nach Evidence-Based. Und ich muss auch aber auch mit der Patientin zusammen herausfinden, wo der beste Weg ist. Also ich sage mal, klassisches Beispiel, wenn ich sage, also sie in der Neudermitis, ne, sie müssen ihr Kind möglichst jeden Tag baden. Das ist das, was wir in der Neudermitis-Schulung vermitteln. Und die sagen, ja, ich habe ja gar keine Badewanne zu Hause, was mache ich dann? Ja, also das sind so manchmal auch ganz einfache, praktische Sachen, die klar sein müssen und die ich klären muss.
Was sagst du einer Mutter, die gar keine Badewanne hat?
Ja, dann kann man, also wenn das Baby klein ist, kann man auch eine Plastikschüssel nehmen, ja, aber zunächst mal ist es natürlich klar, denn dann geht halt nur die Dusche, ne, wenn es in der Wohnung tatsächlich mal keine Badewanne gibt und dann kann man sich auch streiten, also ist das Baden jetzt wirklich das Beste oder nicht das Beste und so. Wir also die Neudermitis-Schulungen machen, wir machen ja Neudermitis-Schulungen für Menschen mit Neudermitis und für Eltern vor allem auch. Wir haben schon die Tendenz zu sagen, möglichst viel baden, allein um die Staphylokokken abzuwaschen.
Sag mal, du hast ja jetzt schon mehrmals auch Kinder angesprochen. Wie verteilt sich das über die, also ist das von 0 bis 99, ist Psychosomatik spielt immer eine große Rolle oder gibt es ein bestimmtes Alter, wo sich das häuft oder wie muss man sich das vorstellen, so im Praxisalltag, Sprechstundenalltag?
Ja, das ist eine sehr gute und wichtige Frage, können wir auch stundenlang drüber reden. Natürlich ist 0 bis 99 wichtig und manche werden ja auch über 100.
Die wollte ich nicht ausschließen.
Die wollen wir jetzt nicht ausschließen, das wäre Altersdiskriminierung. Von daher denke ich, ist das schon so klar. Ja, aber es gibt tatsächlich natürlich Schwerpunkte. Also ich habe so ganz am Anfang schon aus meiner eigenen Entwicklung ein bisschen gesagt, also es geht schon auch zum Beispiel um die frühe Persönlichkeitsentwicklung. Und da können wir gleich mal so auch Parallelen mit der Entwicklung der Immunologie spielen. Das heißt, wir wissen ja heute, ne, das ist ein praktisch angeborenes Immunsystem und ein adaptives Immunsystem gibt. Und das entwickelt sich ja bekanntlich in den ersten 2 Lebensjahren im Wesentlichen. Und genau das ist auch aus der Bindungsforschung in der Psychologie bekannt. Das heißt also, unsere Persönlichkeitsentwicklung ist eigentlich mit 16, 18 Lebensmonaten, kann man sagen, mehr oder weniger determiniert. Also ob ich eher zum Zwanghaften neige oder eher sehr extrovertiert, narzisstisch bin, das ist in diesen Lebensmonaten schon etabliert und dadurch habe ich natürlich da auch, und da ist eben diese enge Verbindung auch zur Immunologie durchaus wichtig, also die wir heute Psychoimmunologie nennen, dass die sich entwickeln. Das zweite Alter ist natürlich bekanntlich die Pubertät. Das heißt also da, wo die Eltern schwierig werden, habe ich vorhin schon gesagt. Also das ist also ein Zeitpunkt, wo natürlich die Persönlichkeit sich nochmal neu definieren kann und nochmal sich neu einstellt. Nicht grundlegend, das ist nicht mehr möglich, aber natürlich schon in gewissen Varianzen sich nochmal verändert. Ja, und dann gibt es natürlich auch nachher die verschiedenen Lebensentwicklungen, die kann man dann nicht mehr so genau festlegen. Die hängen von Live-Events, also Lebensereignissen ab. Die hängen davon ab, ob ich eher dazu neige, ein positives Denken zu haben, also sogenanntes salutogenetisches Denken, oder ob ich eher so pessimistisch und jemand bin, der also alles eher negativ sehen möchte, also die berühmten Misanthropen. Auch das ist ja eine Persönlichkeitseigenschaft und die kann ich nicht einfach umdrehen. Ne? Also wenn jemand misstrauisch ist und sagt, naja, egal was ich als Arzt verschreibe, das ist bestimmt alles von der Pharmaindustrie und das darf man überhaupt nicht machen. Und dieses tiefe Misstrauen ist natürlich auch durchaus eine Persönlichkeitseigenschaft. Ja, und dann, das kann ich auch aus eigener Erfahrung ein bisschen bestätigen, ist natürlich also die Pubertät des Alters, das ist die Berentung, die dann auch nochmal eine große Rolle spielt. Also wie mache ich das? Und auch da gibt es tolle Studien, dass es, wenn man das ein bisschen geplant hat und nicht irgendwie völlig überrascht davon ist und nicht auch denkt, wenn ich jetzt nichts mehr zu tun habe, dann ist die Welt in Ordnung. Das ist natürlich in keiner Weise so. Also auch da spielt das eine Rolle. Und zum Beispiel auch jetzt gehen wir mal in die Berufsdermatologie, also die Handekzeme, die chronischen. Und ich bekomme dann mit 58 beispielsweise eine Erwerbsunfähigkeit zugestanden von der BG. Was mache ich denn dann mit meinem Leben? Ja, und die meisten geht es dann eben nicht besser, ja, sondern die rutschen schnell in eine Depressivität.
Und sag mal, wenn man sich heute so umschaut und du hast ja sowas wie dass man an Sachen einfach nicht glaubt oder kein Vertrauen mehr hat und so. Was würdest du sagen, was Social Media heutzutage da auch für eine Bedeutung hat, gerade weil es ja um Optik, um Schönheit, Ästhetik und so geht?
Ja, hat natürlich auf jeden Fall eine Bedeutung. Natürlich müssen wir so ein bisschen überlegen, wie dramatisch oder wie viel ist es dann wirklich? Also natürlich sind Medien ja auch wichtig und ich denke, es ist auch wichtig, also das, was wir hier machen oder eben, dass auch die Informationen schneller zugänglich sind und dass ich auch schnell etwas nachgucken kann, dass Wechselwirkung von Medikamenten sofort mal über die KI abfragen kann und so weiter. Also es gibt ja auch viele positive Sachen. Aber ja, natürlich spielt das durchaus hinein. Also ich sage mal ein Beispiel. Ich habe vorhin das Shared Decision Making genannt, also ein strukturiertes Vorgehen, wie ich eigentlich eine Therapie installiere in Zusammenarbeit mit der Patientin und mit dem Patienten. Das ist das, was wir Shared Decision Making nennen. Natürlich, und das ist die Mehrheit der Patientinnen, wissen wir, es gibt natürlich auch immer noch eine kleinere Gruppe, die sogenannte paternalistisches Vorgehen mögen. Das heißt also, ich soll als Arzt sagen, wo es lang geht und sie machen das dann hoffentlich, ja. Aber es gibt eine zunehmende Gruppe und da sind wir bei den Medien, die natürlich bei Dr. Google nachgeguckt haben. Und die nennen wir Information-Seeking-Patienten. Das heißt also, die kommen natürlich mit vorgefertigten Meinungen. Die haben schon alles nachgelesen. Die wissen auch das letzte Enzym, was da möglicherweise eine Rolle spielt. Und ob das Vitamin D jetzt da bei dem Ekzem also enorm wichtig ist oder nicht. Und dann kriegt man das vorgelegt und hat zum Teil, kennen wir es nicht, weil wir das noch nie gesehen haben. Ob das Schlangengift aus Südargentinien jetzt besonders gut ist. Also das sind immer Dinge, die natürlich jetzt zunehmen. Und auch damit müssen wir ja umgehen. Und in unserem eben ja auch betriebswirtschaftlichen Denken, was ja nun da ist, ist es natürlich durchaus schwierig, also diese Dinge, die dann so aus den Medien kommen, so umzusetzen. Und auch dafür sind Kommunikationsstrukturen enorm wichtig, da erstens nicht allzu viele Vorurteile zu haben, zweitens eben aber auch nicht alles gleich abzustempeln und aber auf der anderen Seite aber auch reale Dinge zu sehen und zu gucken, was ist Fake News und was ist nicht Fake News, wo gibt es Evidenz, wo gibt es keine Evidenz. Das ist natürlich durchaus eine hohe Herausforderung. Du hast die Schönheit erwähnt, das spielt natürlich auch eine Rolle, natürlich. Das habe ich selber auch so ein bisschen vor der Nase. Also ich habe zwei Stieftöchter, die halt da bei TikTok ständig gucken, wie schön man aussehen muss. Natürlich spielt das auch eine große Rolle, dass wir natürlich sozusagen ein Schönheitsideal vorgespielt bekommen. Und ich habe vorhin schon die psychodermatologische Störung der körperdysmorphen Störung erwähnt, die ja vor allem auch in der kosmetischen Dermatologie und in der plastisch-chirurgischen Tätigkeit eine größere Bedeutung hat. Also 10-15% heißt das. Jetzt müsste man annehmen, dass natürlich diese TikTok-Dinge, die da immer uns vorgegaukelt werden, die zum Teil ja auch fotodynamisch nochmal bearbeitet sind, dass die da sehr prägen. Und das hat einen Einfluss, also bei der Akne ganz sicher. Aber wir haben zum Beispiel Repräsentativerhebungen seit 2005 gemacht und in der Bevölkerung geguckt, wie häufig ist diese Störung. Und die hat etwas zugenommen, also von 0,8% auf 1,2 inzwischen etwa. Also die letzte Studie haben wir jetzt letztes Jahr durchgeführt. Aber ich sage bewusst diese Zahlen, weil man daran auch sieht, also das ist schon eine Entwicklung und das nimmt zu, aber das ist jetzt auch nicht dramatisch. Das hat nicht von 1 auf 40% zugenommen. Ja, die meisten, und da muss man auch sagen, also die jungen Leute können sehr gut abwägen, also was jetzt da in Ordnung ist oder was da vielleicht auch fake ist. Es sei denn, es sind eben psychosoziale Probleme vorhanden. Ja, dann ist das durchaus mal schwierig.
Ja, ich glaube, das ist das.
Uwe, würdest du sagen, dass sich die Stressfaktoren in den letzten Jahren irgendwie auch bei den Menschen verändert hat, bei den Patienten? Oder ist es relativ konstant geblieben?
Nein, das ist nicht konstant geblieben, aber wir haben eine andere Bewertung. Also nehmen wir mal den Zweiten Weltkrieg, ja. Also da hatten wir andere Probleme und da haben zum Beispiel, da gab es nicht so viele Diabetiker in dem Zweiten Weltkrieg, ja, weil sowieso alle kein Essen hatten. Wir sind natürlich heute sensibler geworden. Ja, also ich darf es mal an meiner Person festmachen. Ich bin eben in den 50ern ja geboren und da hatten wir eine riesen Umweltbelastung. Wir hatten Niedrigstrahlung, wir hatten DDT, wir hatten Formaldehyd und so weiter. Ja, das heißt also eigentlich meine Generation, also die sogenannten Babyboomer, die müssten eigentlich alle an massiven Umweltproblemen leiden. Ja, weil die definitiv diese Belastung ja hatten. Ist aber nicht so, ja. Das heißt also, wir haben also nicht so eine dramatische Entwicklung da gesehen und Stressfaktoren gesehen, weil das zum Teil gar nicht bekannt war, nicht bewusst war oder nicht so aufgenommen wurde. In unserer heutigen informativen Gesellschaft ist es natürlich so, dass wir viel auch sensibler sind und natürlich auch viel mehr Informationen bekommen und natürlich uns dann Gedanken machen, ne, also was ist jetzt mit Fructose, mit Laktose, mit Maltose, mit Histamin, mit Gluten und sonstigen Einflüssen, die dann also Pseudo-Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten machen, die häufig auch einen psychosomatischen Hintergrund haben. Und also insofern hat die Stressbelastung zugenommen, aber das liegt im Wesentlichen, aus meiner Sicht zumindest, oder nach dem, was ich aus der Forschung weiß, also dass einfach auch die Sensibilität und die Sensitivität zugenommen hat. Also wir bewerten heute natürlich, ne, wenn der Zug zu spät kommt, dann sind wir schon verzweifelt. Und schimpfen ständig über die Bundesbahn und von daher und früher wäre uns das egal gewesen, ja. Da wären wir froh gewesen, dass der Zug überhaupt kommt. Also insofern hat schon die Wahrnehmung sich da ein Stück auch verändert und wenn wir heute eine Umfrage machen also ich mache das manchmal scherzhaft in einem Workshop und frage halt, wer hat die Woche keinen Stress gehabt, kommt keine einzige Hand nach oben. Also natürlich haben wir alle die Empfindung, dass wir massiv unter Stress leiden. Und wir wissen aber auch aus der Stressforschung, ne, wir haben ja Eustress und Distress, also das hängt sehr davon ab, also wie wir den Stress auch nachher bewerten und wie wir damit umgehen.
Ist es denn ein Unterschied, ist es ein Unterschied, ob es echter, also vielleicht klingt die Frage jetzt auch doof, aber ob das echter, messbarer, objektiver Stress ist oder ob jemand einfach nur unfassbar empfindlich ist, anspruchsvoll und schon bei Kleinigkeiten sagt, er habe Stress.
Ja. Na, ich will mal ein Beispiel sagen. Also, weil das lässt sich eben überhaupt nicht wirklich klar objektivieren. Also, Beispiel ist, wenn ich jetzt in einer Nähe des Flughafens wohne und eine Lärmbelastung durch die Flugzeuge habe, definitiv, dann habe ich auch eine schlechte Lebensqualität. Und die Kardiologen haben uns auch gezeigt, dass es durchaus Veränderungen in den Herzdrücken gibt dabei. Aber wenn ich die reine physikalische Belastung, ja, der dB nehme, ne, also der Tonschwere, und dann aber nach Norwegen in Urlaub fahre und schlage mein Zelt neben einem Wasserfall auf, ja, und dann habe ich die gleiche Lautstärke, ja, und die gleiche Belastung eigentlich, also von den physikalischen Faktoren, aber dadurch, dass ich im Urlaub bin und dieses Geräusch, was dann zugegebenerweise natürlich auch etwas kontinuierlicher ist als ein Fluggeräusch, dann habe ich eine völlig andere Haltung dazu. Und diese Dinge spielen natürlich bei der Stresswahrnehmung durchaus eine Rolle. Nun gibt es, ich meine, Stichwort Traumata, gibt es eindeutige Stressfaktoren, ja, die immer belastend sind. Und also wir haben ja beispielsweise auch Stressuntersuchungen gemacht, auch bei Mäusen, mit Menschen, die da Neurodermitis oder eben keine Neurodermitis haben. Und die Stressbelastung, die wir dazu nehmen, ist also einen kleinen Vortrag zu halten und dann nochmal kurz was zu rechnen. Ja? Also von 1314 in 13er Schritten rückwärts rechnen. Und wenn man was falsch gemacht hat, wieder von vorne anfangen. Das ist für jeden Menschen Stress. Ja, das heißt also, wir messen dann das Speichelcortisol und gucken uns den Blutdruck an und also selbst für einen Personalmanager ist ein solches Ding, ist das ein Stressfaktor. Und das ist zum Beispiel ein standardisierter psychologischer Stress, den man also dann anwenden kann, wenn man eben einen durchschnittlichen Stress herstellen möchte. Aber natürlich ist für die eine Person Stress immer noch mal etwas anderes als für die andere. Und das hängt wiederum, da sind wir wieder bei den Persönlichkeitsentwicklungen, natürlich auch mit meiner Einstellung zusammen. Ne? Also wenn ich eine positive Einstellung habe und die Erfahrung habe, ich kann die Dinge ändern, also die sogenannten Ressourcen oder Resilienz, und kann das auch anpacken, ja, dann werde ich mir natürlich leichter tun, ja. Wir haben das bei Psoriasis mal untersucht, also wir haben die ein bisschen eingeteilt nach denen, die eben so besonders positiv denken und die besonders negativ und nihilistisch denken und die also immer halb volles, halb leeres Glas Wasser quasi. Und wenn man die einteilt, und das war noch vor der Biologika-Ära, dann haben wir gesehen, die einen haben, also alle haben Rückfälle gehabt, aber die einen haben die erst nach 9 Monaten gehabt und die negativ denken, die hatten die schon nach 3 Monaten. Also das heißt, diese Persönlichkeitseigenschaft beeinflusst durchaus, wie wir auch vielleicht wieder einen Rückfall entwickeln oder eben nicht entwickeln.
Das ist auch immer die Frage, ne, Henne oder Ei, was ist letztendlich zuerst da? Ist es die Hauterkrankung und dann der psychische Stress?
Frage hatte ich auch gerade im Kopf. Ja, genau.
Also, passt ganz
gut. Ja, die Frage bleibt auf jeden Fall, weil die natürlich auch immer besagt, so, ja, also wie ist es jetzt genau? Aber ich kann ein bisschen widersprechen, weil natürlich haben wir in der psychologischen Forschung durchaus auch Modelle, wo wir das nachschauen. Das sind also, die Statistiker kennen sogenannte ARIMA-Modelle, das sind sogenannte Zeitreihenanalysen, wo ich schaue sozusagen, also habe ich eine Stimmung und kommt dann das Symptom. Also bei Neurodermitis hat sich da mal ein Mensch drüber habilitiert, Herr Brosig. Und sozusagen, oder ist es andersrum? Ist das Symptom da und dann habe ich ein Schamgefühl und ekle mich und so und habe ich dann eine Symptomverschlechterung? Und in der Tat ist es beides, aber wir können so durchaus definieren, also dass es Menschen gibt, die tatsächlich erst die emotionale Belastung haben und dann reagieren. Ja, das ist auch teilweise aus den Dingen, die wir zum Beispiel bei KZ-Opfern hatten. Also die haben alle, also viele von denen hatten Alopecia areata und zwar sehr plötzlich, so dass immer so der Eindruck entstand, dass sie über Nacht die Haare verloren haben. Das war nicht so. Also es war immer eine Alopecia totalis, aber es hat ein paar Tage gedauert. Aber das gab's. Und das heißt, von daher wissen wir auch bei diesen, ja, jetzt nun enormen Stressbelastungen, die nun ganz unausweichlich sind, wissen wir natürlich, dass es durchaus eben äthiopathogenetisch auch ein Stressbelastung gibt, die auslösend sein kann. Ja. Ich selber so aus der Erfahrung würde sagen, das ist eher der geringere Anteil. Also der meiste Anteil ist Krankheitsverarbeitung. Aber zu dem Thema Henne oder Ei, also ein bisschen was wissen wir dazu.
Und es haben sich ja wahrscheinlich auch der Umgang mit Stigmata oder überhaupt die Art und Weise von Stigmata verändert in der Zeit, oder? Also der Druck, der auch durch eine Hauterkrankung ausgelöst wird überhaupt, der hat sich wahrscheinlich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch gewandelt, oder? In der Akzeptanz zum Beispiel, in der Wahrnehmung.
Ja, also da gibt's ganz neue Untersuchungen, gerade auch von Matthias Augustin und der Gruppe, die das auch nachgesehen haben. Also von daher ist das Wort, das Stigmatisierung bei allen chronisch entzündlichen Hautveränderungen natürlich ganz wichtig und spielt eigentlich immer eine Rolle. Und ich will das auch jetzt nicht irgendwie jetzt noch da nur noch Forschung zitieren, also einfach meine anekdotische Erfahrung. Ich hatte mal vor einer Selbsthilfegruppe von Psoriasis-Menschen, also Leitern von Selbsthilfegruppen für Psoriasis, das waren, ich glaube, 28 oder 29, die da zusammensaßen, und es ging eben um das Thema Stigmatisierung. Und dann habe ich gesagt, naja, wir können ja mal eine Runde machen und jeder sagt mal, ob er irgendeine Stigmatisierung erlebt hat. Und es gab keinen einzigen Menschen, der nicht gesagt hat, ich habe doch Stigmatisierung, also der Stigmatisierung erlebt hat oder die. Also von daher, das sind so ganz beeindruckende Sachen. Das Gleiche könnte ich für Sklerodermie beispielsweise sagen, habe ich eine ähnliche Erfahrung, dass die sich auch stigmatisiert fühlen oder eben auch alle über Gefühle berichten, dass sie sich zurückziehen müssen eben. Und da ist immer die berühmte Emotion Scham, Ekel spielt eine wichtige Rolle bei allen Hauterkrankungen. Die ist natürlich da immer wichtig. Aber bleiben wir bei der Stigmatisierung. Wir wissen heute, dass es ein Prinzip, und das hat vor allem die Rachel Sommer in Hamburg erforscht und die darüber immer wieder arbeitet, wissen wir, dass es verschiedene Arten der Stigmatisierung gibt. Also es gibt die sogenannte reale Stigmatisierung. Also ich gehe als Mensch mit einer Schwimmflechte ins Schwimmbad und ich werde gefragt, ob das ansteckend ist, und ich werde vom Bademeister gebeten, das doch zu verlassen, weil sich andere beschwert haben. Ne, das ist eine reale Stigmatisierung. Ja, die Menschen erlebt haben. Und wenn man Psoriatiker, ne, da wo es ein Stück weit sichtbar ist, fragt, ist das nahezu 100%, also auf jeden Fall über 90. Das gilt auch für die Akne, das gilt für die Rosacea, also alles, was quasi an sichtbaren Hautveränderungen vorhanden ist. Dann haben wir aber auch die sozusagen antizipierte Stigmatisierung. Das heißt also, ich gehe in das Kaufhaus und weiß, dass ich eine Schuppenflechte habe oder eine Akne oder eine Rosacea oder was auch immer, Vitiligo. Und ich nehme an, dass die anderen mich angucken, ja, und gehe schon grundsätzlich davon aus, dass ich quasi stigmatisiert werde. Das ist die sogenannte antizipierte Stigmatisierung. Und die ganz gut zu behandeln ist, indem man es anspricht, ja. Also ich sag zum Beispiel diesen Menschen immer, also wenn sie diese Erkrankung haben und wie geht's ihnen und wie wirkt sich das in ihrem Alltag aus? Man kriegt mal sehr schnell erzählt, wie einschränkend das Ganze ist. Und dann ist es auch klar, und das haben wir auch gemessen, also man wird in der Regel 25 Millisekunden angeguckt von anderen. Ja, und da sind wir wieder bei der Bewertung. Das heißt also, ich als Betroffener werde diese 25 Millisekunden, die ich angeguckt werde, als Stigmatisierung empfinden. Ja, und werde sagen, dieser Mensch hat mich jetzt angeguckt, 25 Millisekunden, weil ich ja doch hier eine komische, weiß ich, Rosacea jetzt im Gesicht habe, ja. So, ich kann aber auch sagen, okay, 25 Millisekunden guckt jeder Mensch hin, so ist es, ja, und guckt dann wieder weg, ja, weil es dann nicht interessant ist oder man feststellt, da ist eine Akne und so oder eine Weißfleckenerkrankung um die Augen, habe ich noch nie gesehen, ich weiß nicht, was es ist, aber ich gucke auch wieder weg. Also das ist die antizipierte Stigmatisierung. Und dann gibt's noch die dritte, das ist sozusagen die internalisierte Stigmatisierung. Das heißt also, ich habe von vornherein bei mir das Gefühl, also ich bin ja selber so stigmatisiert und werde deswegen schon soziale Kontakte meiden, also bis hin zur sogenannten sozialen Phobie, die dann auch behandlungsbedürftig wird. Also insofern ist Stigmatisierung ein total wichtiges Thema in der Dermatologie. Und das nicht anzusprechen, auch präventiv, halte ich für fast für einen Kunstfehler, muss ich gestehen.
Und sag mal, es ist ja so, dass das speziell die Werbung ja bestimmte optische Themen für sich durchaus entdeckt hat. Also es werden sogenannte Makel, die man früher also als Makel bezeichnet hat, heute ja bewusst hergenommen, angefangen bei einer Hyperpigmentierung bis hin zu Vitiligo, Albinismus. Das sind ja alles Sachen, die jetzt bewusst. Findest du das gut? Ist das hilfreich oder ist es ein reiner Opportunismus und das Marketing schlachtet das jetzt ein paar Jahre aus und dann ist der Hype vorbei?
Ja, also ich bin natürlich sehr kritisch dem Marketing gegenüber, und wenn also die bestimmte Seifenfirmen dann also etwas adipöse Models plötzlich präsentieren und denen sagen, da wirkt die Seife jetzt am besten, dann halte ich das für total aufgesetzt und es entspricht in keiner Weise der Realität, aber man möchte natürlich möglichst alle ansprechen und auch keinen diskriminieren. Das ist schon, glaube ich, in dem Punkt ein bisschen komplexer. Allerdings muss man halt auch sagen, dass durchaus, also das berühmte Model bei der Vitiligo, was jeder kennt, im Prinzip auch hilfreich ist. Also dass man sieht, okay, ich kann mit dieser Erkrankung auch umgehen. Ich kann sogar als Model arbeiten. Und mit einer Vitiligo oder selbst die Barbie-Puppen haben inzwischen eine Vitiligo-Variante. Also von daher habe ich natürlich schon auch positive Aspekte, dass es ganz gut ist zu sehen, das geht ja. Ja, und ich kann auch ins Schwimmbad gehen mit meiner Vitiligo oder da und ich weiß, dass es eben nicht ansteckend ist. Also und das im Zweifelsfall auch vertreten können.
Muss man natürlich
das ist übrigens
ehrlicherweise
auch so ein kleiner, ja, Entschuldigung.
Ja, muss man ehrlicherweise halt auch dazu sagen, es wird natürlich nur mit den, ich nenne es jetzt mal, ästhetischen Makeln gearbeitet. Also eine Psoriasis ist für die Werbung nach wie vor nicht interessant, ne? Das muss man
ja,
auch ganz klar sagen.
Genau,
unter Einwand,
genau. Ja. Ja, also gucken Sie einfach mal bei der nächsten Party oder Familienfest, was man da erlebt. Ne? Man wird ganz sicher, wenn man weiß, ich bin Dermatologin oder Dermatologe, gefragt, was mit der Allergie ist oder was mit den Nahrungsmittelreaktionen ist oder ob die Schuppen am Kopf irgendwie behandlungsmöglich sind. Ja, aber es wird keiner einen fragen, ob ich eine Schuppenflechte habe oder ob ich die Vitiligo jetzt behandelt habe. Ja. Also das passiert im Grunde genommen nicht. Und allein aus diesen praktischen Erfahrungen sieht man ja, wie unterschiedlich auch die Stigmatisierung ist. Wir können das in Studien auch zeigen. Also die Unterschiede sind auch hier nicht ganz gewaltig, aber wir haben schon auch so eine Hitliste, also welche Erkrankungen besonders zur Stigmatisierung neigen. Und das ist natürlich Hidradenitis, das ist Vitiligo, das ist Psoriasis. Also von daher, das ist schon auch in so epidemiologischen Studien also ganz gut erhoben worden inzwischen.
Du sag mal, wenn man dir so zuhört und vor allem, wenn man dir zuschaut beim Erzählen, und das muss ich mal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hier auch sagen, du strahlst ja eine Begeisterung aus für das, was du da so berichtest und wie du, also du hast oft ein Lächeln auf den Lippen. Das finde ich total toll. Und in diesem Zusammenhang frage ich mich tatsächlich, nach einer so wahnsinnig agilen Karriere, so viel Interesse am Fach, so viel Leidenschaft, die du da mitgebracht hast, was machst du jetzt nach deiner Pensionierung? ist jetzt Fischen und Urlaub und Bergwandern angesagt oder bist du jetzt ausgebuchter als Vortragsredner als je zuvor?
Ja, so ungefähr. Also zunächst mal muss ich sagen, ich versuche nun endlich nach vielen Jahren, wo ich also ganz sicher kein besonderes Vorbild war, mal ein bisschen in der Familie aktiver zu sein und auch mal zu kochen und die Kinder öfter in die Schule zu bringen und so weiter. Also das ist zunächst mal etwas, was ich schon aufgegriffen habe. Aber Berentung ist so eine Sache. Also ich bin eigentlich einmal die Woche immer noch in der Hautklinik tätig mit einer speziellen Sprechstunde und mit auch speziellen Menschen, die da kommen, so dass ich von daher ein bisschen dabei bin. Und ja, natürlich, so wie auch hier, gibt es natürlich auch viele Aktivitäten und Workshops und Einladungen, wo ich versuche, Dinge umzusetzen und ein paar Studien laufen noch, also so, dass ich schon auch im Prinzip auch noch ganz gut beschäftigt bin. Aber ja, die Begeisterung kommt einfach, muss ich aber ganz klar sagen, vor allem, also erstens mal von Menschen, die mich so Dinge fragen, wie ihr beiden jetzt, aber auch gleichzeitig natürlich von den Patientinnen. Also das heißt, es gibt ja heute, also ich überschaue ja manche dann, die auch manchmal nach Jahrzehnten wiederkommen inzwischen und die sagen, ja, sie haben ja damals das und das gesagt, wir haben jetzt zu einer Psychotherapie geraten und dadurch konnte ich das alles auffangen. Jetzt habe ich nur einen Fußpilz, können Sie mal gucken. Also das sind Dinge, die man einfach erlebt. Und deswegen muss ich gestehen, also ich bin zwar froh, dass ich jetzt keine 80-Stunden-Woche mehr habe und dadurch die Stressbelastung sich deutlich verringert hat. Das ist schon auch sehr wichtig, auch vom Alter her natürlich. Aber aufhören, solange man gesund ist und Erfahrung hat, finde ich das nicht wirklich wichtig. Und ich mache das tatsächlich, weil eben viele Menschen mir das so rückmelden. Mache ich das schon auch noch ein Stück weit gerne weiter und versuche halt auch die neuen Entwicklungen da immer mal so anzugucken, ja, und eben jetzt, wie gesagt, wir haben so viele tolle Möglichkeiten heute in der Dermatologie, davon konnte ich als junger Weiterbildungsassistent nur träumen und deswegen kann ich den jungen Leuten eigentlich nur raten, bleibt dabei, macht es weiter, ja, guckt, wo ihr euch spezialisieren möchtet, was euch anspricht und so und sei es die Mykologie, sei es die Operation, oder sei es die Psychodermatologie. Also das ist einfach wichtig zu gucken, was liegt einem und was möchte man gerne machen.
Super Überleitung.
Uwe, da kommen wir vielleicht auch zum abschließenden die Zeit naht wieder dem Ende. Unser Podcast heißt ja, wo ich schon mal da bin. Und wir würden ganz gerne von dir wissen, wo du schon mal bei uns da bist. Wie können sich junge Dermatologen und Dermatologinnen dem Thema der Psychosomatik aus deiner Sicht am besten dem Thema annähern? Hast du da Tipps?
Ja, natürlich. Also zunächst mal einfach wissen, dass es sowas gibt und es auch ernst nehmen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste und durchaus auch erstmal seiner Intuition verlassen und sich auf die Intuition verlassen und erstmal zu schauen, wie ich damit umgehe. Aber vielleicht dann, wo es mal schwierig ist, ja, und wo man vielleicht also dachte, naja, hier muss ich vielleicht auch mal eine Fehleranalyse machen oder hier muss ich mal so ein bisschen gucken, was ich da vielleicht auch besser machen kann, dann vielleicht auch sich zu erkundigen und zu schauen, wen man da mal fragen kann, ja, und ohne sich vielleicht gleich auszuliefern. Und wenn man echtes Interesse hat, dann darf ich hier nochmal ein bisschen eigene Werbung für den Arbeitskreis Psychosomatische Dermatologie machen, eine Tochtergesellschaft der DDG, wo man eben solche Leute findet, die sich da austauschen und die auch entsprechende Kurse zum Teil anbieten. Und ich habe vorhin schon kurz auf die Europäische Gesellschaft, also die heißt European Society for Dermatology and Psychiatry, hingewiesen. Und die machen sogar über Internet einen Diplomkurs in Englisch, also Psychodermatologie Diploma, international, also da kommen Leute aus Venezuela und Philippinen zusammen und Saudi-Arabien und unterhalten sich, machen Rollenspiele zusammen übers Internet. Da wird eben auch in vier verschiedenen Stufen das dann ein bisschen aufgebaut, sodass man dann eigentlich ja schon sehr viel über Psychodermatologie weiß. Also wenn man Interesse hat, gibt es Möglichkeiten. Und da kann man sich entsprechend erkundigen. Oder heute ist zum Glück auf jeder DDG-Tagung in der Fortbildungswoche in München oder so, kann man ein bisschen reinschnuppern und gucken, was machen denn die Psychodermatologinnen da. Also da gibt es immer Möglichkeiten.
Referierst du auch noch auf solchen Veranstaltungen? Kann man dich auch irgendwo anhören?
Also ich bin auf jeden Fall in München nächstes Jahr wieder. Das steht schon fest. Und insofern, ja, ich tauche schon immer wieder mal irgendwo auf, ja.
Also das, was du jetzt eben gerade genannt hast an Möglichkeiten, an Infomöglichkeiten, aber auch Fortbildungsmöglichkeiten, werden wir einfach in die Shownotes auch packen, sodass man sich da in Ruhe auch nochmal durchlesen kann und gegebenenfalls vielleicht sogar was Eigenes findet für die Interessierten, die da vielleicht ein bisschen weitergehen wollen. Ja, dann sind wir tatsächlich heute schon am Ende angekommen. So kurzweilig war es und zack, ist fast eine knappe Stunde
und so interessant.
Also wirklich, und ich möchte es nochmal betonen, für mich war es vor allem deswegen interessant, weil du mit einer solchen Leidenschaft das erzählst und da berichtest. Das macht einfach nur Spaß zuzuhören und ich hoffe einfach nur, dass es anderen auch Lust macht, sich mit dem Thema auch näher zu befassen und da tiefer einzusteigen. Denn wir haben ja wahrgenommen von dir, dass das durchaus noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch vertragen darf im ärztlichen Alltag. Nicht nur bei den Dermatologen, sondern auch bei anderen Fachrichtungen. Also können wir nur möglichst alles hier nach draußen posten, was du uns heute mitgegeben hast, um andere auch noch mal zu animieren. Also dann würde ich in diesem Sinne sagen, vielen Dank an dich, lieber Uwe, dass du heute mit bei uns warst. Und auch an dich, Dorit, lieben Dank für die Co-Moderation. Und wer weiß, wo und wann wir uns wieder hören und sehen. Auf irgendeinem der nächsten Kongresse wird das bestimmt mal wieder sein.
Ich würde mich freuen. Ganz sicher, ja. Vielen Dank, Dorit. Vielen Dank, Christine. Ja. Es hat auch richtig Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir ein bisschen was weitergeben können damit.
Also, tschüss da draußen. Tschüss. Der Podcast Wo ich schon mal da bin ist eine BVDD e.V. Produktion. Redaktion Dr. Thyra Bandholz, Dr. Dorit Düker, Benjamin Groh, Christine Rosenow. Producer Christine Rosenow. Executive Producer Dr. Thyra Bandholz. Ton und Schnitt Christine Rosenow.